Hier sind wieder Rainer und Sanders von Transparency Deutschland.
Mit einer neuen Folge unseres Podcasts Durchblick. Seid uns herzlich willkommen. Der mündige Bürger oder Bürgerin in unserer Demokratie verlässt sich nicht nur auf den Staat, sondern engagiert sich entsprechend seinen oder ihren Möglichkeiten. Das geschieht häufig in speziellen Selbsthilfegruppen oder Organisationen. Gerade im Gesundheitsbereich haben diese eine wichtige Bedeutung.
Besonders die größeren Patientenorganisationen informieren ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit über neue Entwicklungen und Erkenntnisse zu bestimmten Krankheiten. Häufig verfügen sie über Webseiten, die auch für Nichtmediziner verständliche Informationen bereitstellen.
Dafür sind natürlich teilweise erhebliche finanzielle Mittel erforderlich. Viele von ihnen bekommen zwar Unterstützung durch die Förderung der Krankenkassen, aber das reicht häufig vorne bis hinten nicht. Nun sind da schnell Pharmafirmen zur Hand, die Medikamente gegen die jeweiligen Krankheiten herstellen.
Aber beeinflussen und korrumpieren diese Unterstützung die Patientenorganisationen nicht in ihrer Meinung über die jeweiligen Medikamente? Wir reden ja hier über ein Grundanliegen von Transparency, nämlich Beziehungen zur Industrie offen zu legen und mögliche Interessenskonflikte aufzudecken, um Korruption und unlautere Beeinflussung möglichst auszuschließen.
Dazu begrüßen wir herzlich David Brinkmann, Ansprechpartner für Transparenz, Autonomie und Selbstbestimmung in der Selbsthilfe bei NACOS, der nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Lieber David, wir begrüßen dich recht herzlich und freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo ihr drei. Freut mich, hier zu sein.
Hallo David. Wir begrüßen auch sehr herzlich Rolf Blager. Hallo Rolf.
Hallo.
Rolf ist Leiter der Arbeitsgruppe Medizin und Gesundheit bei Transparency Deutschland. Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich insbesondere mit dieser Problematik. Rolf war über 28 Jahre aktiv in der Selbsthilfe für Menschen mit Schuppenflechte in Berlin und bundesweit. Lieber Rolf, schön, dass du uns heute bei uns bist und diesen Podcast machst. Mögt ihr euch beide vielleicht mal kurz vorstellen und sagen, was eure Motivation zur Beschäftigung mit diesem Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich die Beeinflussung der Pharmaindustrie auf Selbsthilfegruppen. Rolf, fängst du bitte mal an?
Gerne. Im Jahre 2003 bekam ich als Leiter eines Dachverbandes eine Einladung nach London von einer Pharmafirma. Ich war sehr gespannt, worum es da ging und musste feststellen, es ging um ein neues Medikament gegen Schuppenflechte, die Krankheit, die ich vertreten habe. Und es waren aus der ganzen Welt Patientenvertreter da. Und bei diesem Treffen und auch bei späteren Treffen in Stockholm, in Amsterdam und in Kopenhagen ging es darum, uns sozusagen auf eine Linie zu bringen und zu sagen, es gibt ein tolles Medikament, ihr habt das Recht, jedes Medikament zu bekommen, setzt euch dafür ein als Lobbyisten bei euren Gesundheitspolitikern, dass ihr es auch verschrieben bekommt. Und das war sozusagen der Anfang, dass ich gemerkt habe, wie Pharmafirmen auf Patientenorganisationen zugehen, um sie von ihren Produkten zu überzeugen.
Danke, Rolf. Das ist ja schon mal ein guter Einblick. David, was ist deine Aufgabe und dein Interesse hier?
Genau, also ich würde das jetzt mal unterscheiden zwischen meinem Auftrag von Berufswegen. Ich arbeite seit 2 Jahren bei der NACOS, der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. In dem Namen steckt schon ganz viel drin, was wir machen, dazu aber später vielleicht noch ein paar Worte. Damit beschäftige ich mich eben mit diesen Themen. Ansonsten wäre, glaube ich, meine persönliche Motivation, dass ich finde, dass es für die Selbsthilfe ein sehr wichtiges und zentrales Thema ist, weil es ein bisschen ihre Grundfesten auch berührt. Und vielleicht bekommt das Thema noch nicht so viel Beachtung oder hat es noch nicht so viel Beachtung bekommen, wie es eigentlich bekommen müsste.
Danke. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, nicht nur wir, Rainer und ich, sondern auch unsere Hörer sind mal sehr daran interessiert, was eigentlich solche Selbsthilfegruppen sind, wie die zustande kommen, Patientenselbsthilfe. Was ist das genau und welche Zielsetzung haben diese Gruppen und Patientenorganisationen oder Selbsthilfeorganisationen. Da sind bestimmt ein paar Beispiele mal gut. Du hattest von der Schuppenflechte gesprochen schon, Rolf. Gibt es andere Beispiele oder wie setzen sich solche Gruppen überhaupt zusammen und wie kommen sie zusammen?
Naja, ich kann zum einen von mir selber sprechen, und zwar in den Ende der 70er Jahre wuchs das Bewusstsein über Gesundheit, über alternative Medizin immer mehr an, aber die Ärzte waren die Götter in Weiß und haben sozusagen ihren Patienten keine Möglichkeit gegeben, mit ihnen über Alternativen zu reden. Und in der Zeit entstanden dann Gruppen, die sich mit alternativer Medizin beschäftigt haben, die sich aber auch damit beschäftigt haben, was Krankheit überhaupt ist und über die Dinge geredet haben, auch untereinander, die beim Arzt nicht ankommen, sondern die haben einfach auch ihre Erfahrungen ausgetauscht. Es gab aber schon und dann teilweise schon gegründet vor dem Ersten Weltkrieg große Patientenorganisationen, also zum Thema Krebs, zum Thema Rheuma, zum Thema Diabetes oder sowas. Große Organisationen, oft gegründet von Ärzten, die aber eine völlig andere Struktur hatten, die also sozusagen die Betroffenen informieren wollten und ihnen Möglichkeit geben wollten, in praktischen Dingen zu helfen, sie beraten haben. Da gab es aber nicht diesen persönlichen Austausch. Also Patientenorganisationen waren für die Patienten da. Selbsthilfegruppen, da haben sich die Betroffenen selber organisiert, um miteinander zu reden, nach Alternativen zu schauen und sich gegenseitig Ratschläge zu geben.
Sind denn Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen grundsätzlich Unterschied? Das hört sich so an, wie du das sagst, Patientenorganisationen, die schon sehr lange existieren und Selbsthilfegruppen, die sich selbst im Endeffekt dann zusammenfinden. Und wie ist das mit den Patientenorganisationen? Du hast gesagt, dass teilweise Ärzte auch die mitgegründet haben. Ja, ist da so ein grundsätzlicher Unterschied auch in der Organisation von diesen Gruppen?
David, kannst du was dazu sagen?
Ja, sehr gerne, Rolf. Du hast ja schon ganz viel gesagt und ich glaube, was man wissen muss und was man sich auch vielleicht immer wieder bewusst machen muss, ist, dass Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen erstmal was Kleines ist, auch was Unorganisiertes im Grunde und etwas ist, was so ein bisschen, das ist erstmal einfach eine Gruppe, da kommen ein paar Menschen zusammen und die wollen sich gegenseitig unterstützen, weil sie ein gemeinsames Problem haben und das Problem kann dann ganz unterschiedlich sein, es können Gesundheitsprobleme sein, es können auch soziale Probleme sein, also einfach Fragestellungen, die diese Gruppe beschäftigt und letztendlich auch bei, sagen wir mal, Selbsthilfeorganisationen, noch ein Begriff, Selbsthilfe ist ja ganz viel, die eine hohe Organisationsstruktur haben, die machen auch eine Öffentlichkeitsarbeit eine entsprechende und die machen auch Interessenvertretung. Trotzdem würden wir vielleicht von Selbsthilfeorganisationen sprechen, die aber trotzdem immer noch zum Beispiel Gruppenangebote haben oder die angeschlossenen Selbsthilfegruppen haben. Also da gibt es immer noch dieses Element des Zusammenkommens, wohingegen Patientenorganisationen könnte man vielleicht sofern abgrenzen, dass die vielleicht eher tatsächlich sich sehr auf Interessenvertretung konzentrieren, auf Versorgungsfragen und wo vielleicht dieser Austausch in der Gruppe, in der kleinen Gruppe nicht mehr so im Vordergrund steht. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, das zu beschreiben.
Also in dem Vorgespräch hattet ihr gesagt, also die Selbsthilfegruppen, die wirken nach innen und die Patientenorganisationen mehr nach außen. Ne? Ist das eine korrekte Zusammenfassung? Oder?
Ich glaube, dass es da einen fließenden Übergang gibt. Ne? Also es gibt die Gruppen und dann gibt es eben, irgendwann richtet sich das Interesse vielleicht nach außen. Da will man nicht nur die Mitglieder informieren, sondern will auch Leute außerhalb der Gruppe informieren. Und so setzt sich das dann vielleicht fort. Dann interessiert man sich vielleicht dafür, naja, wie können wir denn richtig was bewegen, auch in der Gesundheitspolitik. Und dann geht es dann tatsächlich vielleicht auch um Fragen, in welchen Gremien man mitwirken kann, wo man diese Interessen vertreten kann und dann braucht man vielleicht auch mehr Öffentlichkeit, will man vielleicht auch mehr Öffentlichkeit und da braucht man vielleicht auch mehr Geld im Endeffekt, genau.
Und David, du bist ja Mitarbeiter bei NACOS und kannst du mal sagen, was ihr denn so in dem Themenbereich, also für eine Aufgabe habt, welche Beziehung habt ihr denn zu den Selbsthilfegruppen bzw. Patientenorganisationen?
Ja. Ja, sehr gerne, genau. Also in unserer ganz langen die NACOS, in ihrem ganz langen Namen steckt so ein bisschen drin, was die NACOS eigentlich auch macht. Also letztendlich sind wir eine bundesweite Selbsthilfekontaktstelle. Wir sind darüber hinaus eine Fach- und Vernetzungsstelle für die Selbsthilfe selber. Das heißt, wir vermitteln auch in die Selbsthilfe. Wir haben sozusagen den Adresskontakt zu verschiedenen Selbsthilfeorganisationen. Wir haben jetzt keinen direkten Kontakt zu den Gruppen, sondern das ist dann eher Aufgabe der örtlichen Selbsthilfekontaktstellen, die dann vor Ort wissen, welche Gruppen gibt es da eigentlich, wer hat sich da zusammengeschlossen und die unterstützen die dann eben vor Ort. Und unsere Aufgabe ist eher eine Art Fachinformationen zur Verfügung zu stellen zu verschiedenen Themen, die die Selbsthilfe bewegen. Und wir befassen uns im Grunde mit Grundsatzfragen der Selbsthilfearbeit, zum Beispiel Verständnis und Definition von Selbsthilfegruppen. Was ist das eigentlich? Aktuell beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Themen wie digitaler Selbsthilfe oder Covid-Selbsthilfe. Junge Selbsthilfe ist bei uns auch ein Thema, Generationenwechsel in der Selbsthilfe, aber eben auch zum Beispiel Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Das sind so Themen, mit denen wir uns zum Beispiel im Rahmen von Projekten, die wir machen, beschäftigen. Genau.
Ja, und NAKOS macht auch Veranstaltungen für Selbsthilfe. Also auch zum Beispiel zu diesem Thema hat es schon mehrere Veranstaltungen gegeben in den letzten Jahren, sodass also auch Leute aus der Selbsthilfe oder von den Patientenorganisationen dorthin gehen können und diskutieren können auf solchen Veranstaltungen.
Und wer hatte denn die Idee oder aus welcher Initiative ist es entstanden, dass man so eine Organisation ins Leben gerufen hat?
Genau, wessen Idee das war. Also grundsätzlich strukturell gesehen sind wir eine von 5 Einrichtungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V., einem, ich sage bewusst einem Dachverband innerhalb der Selbsthilfe in Deutschland. Und wir setzen im Prinzip die Ziele dieser Organisation als eine von 5 Einrichtungen um. Genau.
Ihr seid aber jetzt nicht staatlich, sondern wer ist jetzt der Chef eigentlich?
Wir sind, also letztendlich sind wir auch irgendwann einmal von Selbsthilfe aktiven Menschen gegründet worden in der Anfangszeit. Wir sind nicht staatlich, nein, wir sind finanziert. Also wir haben nicht nur natürlich Mitgliedsbeiträge, aber letztendlich sind wir finanziert auch über die gesetzlich festgeschriebene Förderung durch die gesetzliche Krankenversicherung. Wir werden natürlich auf Projektbasis von verschiedenen anderen Fördergebern finanziert. Und wir selber nehmen kein Sponsoring an und wir nehmen auch keine Pharmagelder.
Ja, das ist schon beruhigend.
Für mich mal eine ganz einfache Frage. Wird man bei so einer Organisation, bei einer Patientenorganisation Mitglied oder bei einer Selbsthilfegruppe Mitglied? Oder sucht man, wenn da was ist, und geht einfach hin? Wie ist sowas organisiert? Wie, wenn ich jetzt Interesse hätte, an einer Selbsthilfegruppe oder eine Selbsthilfegruppe zu besuchen und da mitzumachen, was muss ich dann tun?
Also fangen wir an mit der Selbsthilfegruppe, die vor Ort sich einmal im Monat trifft. Zum Beispiel, weil sie, das ist eben mein Erfahrungsbereich, die Psoriasis, die Schuppenflechte haben, dann kommen die Leute da einfach hin und stellen Fragen und hören mit und arbeiten mit oder arbeiten nicht mit. In dem Augenblick, wo die Selbsthilfegruppe ein Verein ist, wird sie darüber nachdenken müssen, ob sie Mitgliedsbeiträge erhebt und ob nur Mitglieder dabei sein dürfen oder wie oft man dabei ist. Aber eigentlich die meisten Selbsthilfegruppen, die Kleingruppen, da kann jeder einfach nur hingehen. Mhm. Anders ist es natürlich bei solchen großen Patientenorganisationen. Also Deutsche Rheumaliga, die allergrößte mit 270.000 Mitgliedern, da musst du Mitgliedsbeiträge bezahlen. Da bekommst du auch natürlich die Mitgliederzeitschrift und alle möglichen Vergünstigungen oder so. Und wenn du da dir Rat holen willst, machen sie das normalerweise auch nur für Mitglieder. Das heißt also, je größer eine Organisation ist, desto eher kann man da nur mitmachen, wenn man Mitglied ist. Aber bei diesen Kleinen steckt auch in dem Namen Selbsthilfe. Da muss man normalerweise nicht formal irgendwo eintreten.
Rolf, du hattest vorhin erzählt von einer Einladung, die du damals bekommen hattest nach London. Und wo du dann, als du dann da warst, gemerkt hast, dass die dort, ich will mal sagen, Werbung für ein Medikament gemacht haben. Ja. Ist das eigentlich üblich und ist das bei Selbsthilfegruppen üblich oder ist es bei Patientengruppen üblich? Es scheint ja doch einen Einfluss der Pharmaindustrie zu geben. Die Pharmaindustrie scheint auch dann die Patientenorganisation zu unterstützen oder zu beeinflussen.
Also Für uns war das damals überhaupt nicht üblich, sondern das war ganz neu. Inzwischen ist es üblich, dass wenn neue, hochpreisige Medikamente für ein bestimmtes Krankheitsbild auf den Markt kommen, dass die Pharmaindustrie versucht, entsprechend Kontakt auch zu den Patientenorganisationen aufzunehmen, nicht zu kleinen Selbsthilfegruppen, die sind ja nicht einflussreich, sondern es geht doch darum, sozusagen zu überzeugen, dass es da ein Medikament oder eine Medikamentengruppe gibt, die es wert ist, dass sich auch die einflussreichen Patientenorganisationen dafür einsetzen. Einsetzen, indem sie darüber berichten, soweit sie es dürfen natürlich. Gibt ja immer noch so ein Problem zwischen dem, was man nur noch Ärzten sagen darf und nicht den Patienten. Aber sie berichten darüber und sie setzen sich vor allem auch politisch in den Gremien, in denen sie arbeiten, dafür ein, dass solche hochpreisigen Medikamente bezahlt werden. Und das ist eigentlich, das eigentliche Ziel war es damals, also ich werde es nie vergessen, man hat wirklich in Stockholm uns systematisch in Lobbyismuskurse gesteckt. Wir sollten lernen, wie wir mit der Presse reden, wie wir mit Politikern reden, um davon zu überzeugen, wir haben eine schwere Krankheit und jetzt ist endlich ein Medikament auf dem Markt, das uns dabei helfen kann. Wobei wir ja gar nicht die medizinischen Hintergründe im Kopf hatten, die ganzen Wenn und Ach und Abers und die ganzen Nebenwirkungen, weil wir sind ja keine Ärzte, sondern wir sind wirklich dazu gebracht worden, zu sagen, hier hilft es, wir glauben das und wir müssen das jetzt auch verschrieben bekommen können, wenn wir entsprechend krank sind. Und ich denke, das ist inzwischen üblich, dass die Pharmaindustrie das macht. Das gehört mit zu ihrer globalen Strategie, Patientenorganisationen einzubinden. Keine Selbsthilfegruppen.
Gut, Patientenorganisationen einzubinden, aber wird das nur durch Veranstaltungen, Informationen gemacht oder machen die noch mehr?
Nein, nein. Dann müssen wir über Geld reden. Bei der Finanzierung der Patientenorganisationen durch Pharmafirmen geht es um sehr, sehr viel Geld. Im Jahre 2021 sind 7,7 Millionen Euro nur vom Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller in die Selbsthilfe geflossen. Und da sind noch die Zahlungen von anderen Verbänden gar nicht mit drin. Und das ist einmal das Geld. Das wird eingesetzt für Sponsoring von bestimmten Projekten wie Broschüren, Veranstaltungen, Anzeigen, Auszeichnungen, vor allem auch für internationale Kontakte, weil die Pharmafirmen haben es wirklich geschafft, zu bestimmten Krankheitsbildern internationale Netzwerke aufzubauen, nicht nur bei den Ärzten, sondern auch bei den Patientenorganisationen. Und dann bieten sie natürlich Kooperationen an, bestimmte Kampagnen. Es gibt ein gemeinsames Gremium, in dem Ärzte, Pharmaindustrie und Patientenorganisationen über die Versorgung für diese Krankheit miteinander reden. Wir werden zu medizinischen Kongressen eingeladen, auch da Stände aufzubauen oder auf Ärzteveranstaltungen zu reden. Also es ist sehr viel und sehr, sehr viele Dinge laufen, um sozusagen die Patientenorganisationen immer wieder auf Trab zu halten. Jede große Firma hat einen Verantwortlichen, also bei einer Firma heißt es Patient Engagement Manager, der die persönlichen Kontakte und Beziehungen zu den Patientenorganisationen hält. Und sie machen natürlich auch Werbung für diese Patientenorganisationen und zwar nicht nur in ihren eigenen Patientenbroschüren oder bei Arztinformationen oder in Internetauftritten, sondern es gab, ich glaube, es gibt es inzwischen nicht mehr, eine Zeit lang sogar auf Beipackzetteln zu ihren Medikamenten stand dann die Patientenorganisation, die sie bevorzugt haben, stand dann auch mit drauf. Also das Bild ist sehr vielfältig, wie man versucht, mit den Patientenorganisationen im Gespräch zu bleiben.
Rolf, danke schön. Das beschreibt das ja schon sehr plastisch. David, was genau ist denn eigentlich aus deiner Sicht jetzt das, was da für die Patienten oder die Teilnehmer von solchen Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen, die sich ja Hilfe suchen, wo besteht denn jetzt eigentlich die Gefahr oder wo könnte man sagen, da liegen dann Interessenkonflikte vor und die Leute werden ja offensichtlich zielgerichtet beeinflusst. Wie seht ihr das? Was hat das für Folgen?
Genau, also Rolf hat ja gerade schon ein bisschen beschrieben, diese Einflussfelder im Prinzip oder Einfallstore, wenn man so will, in die Selbsthilfe sind sehr, sehr vielfältig. Da geht es, natürlich geht es ja um Geld, da geht es natürlich auch um andere Sachen wie Mitwirkung, Gremien, wer sitzt eigentlich in den Beiräten von Organisationen und so weiter. Also diese Einflussmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Und ich denke, man darf nicht vergessen, dass Unternehmen natürlich nie nur aus wohltätigen Motiven heraus helfen und in die Selbsthilfe investieren, sondern die haben natürlich immer ein wirtschaftliches Interesse. Das muss man auf jeden Fall wissen. Und natürlich ist nichts überzeugender, als wenn Patientinnen und Patienten selbst Medikamente oder Hilfsmittel dann eben entsprechend empfehlen und sich lobend darüber äußern. Und ich denke, das Problem, was dabei einfach entsteht, hängt mit bestimmten Dingen zusammen, die Selbsthilfe ausmachen. Die Selbsthilfe macht eben unter anderem aus, dass sie, weil es in ihrem Kern darum geht, dass Betroffene eigentlich am besten wissen, was für sie gut ist und das Wissen weitergeben und ihre Erfahrungen weitergeben, dass sie dadurch besonders glaubwürdig ist. Mhm. Und diese Glaubwürdigkeit steht dann auf dem Spiel. Und aus dieser Kooperation heraus mit der Pharmaindustrie zum Beispiel entstehen verschiedene Interessenkonflikte. Das kann halt konkret heißen, dass zum Beispiel eine Gefahr besteht, einerseits für die Organisationen und Gruppen, wie du gerade schon gesagt hast, dass sie ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung verlieren und damit ihre Glaubwürdigkeit eigentlich auch, dass sie in finanzielle Abhängigkeiten geraten. Das heißt, wenn sie einen großzügigen Sponsoren haben und sich entsprechend entgegen diesem Sponsor äußern und diese Unterstützung verlieren, dann sind sie unter Umständen nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit auszuführen. Dann ist natürlich die Gefahr da, dass ihre primären Ziele, also das, was sie eigentlich machen wollen, nämlich Betroffenen helfen, dass das in den Hintergrund gerät und zugunsten von Prestigegewinn zum Beispiel, finanziellen Mitteln natürlich auch, dass das in den Hintergrund gerät. Und letztendlich haben solche finanziellen Zuwendungen natürlich immer auch Konsequenzen im Zweifelsfall für die Gemeinnützigkeit. Das sind ja häufig bei den Organisationen Vereine, da spielen Sachen wie, ja, wie ist das eigentlich mit Einnahmen aus Sponsoring und Steuern eine Rolle. Das sind Gefahren für die Betroffenen, ist natürlich eine Gefahr da, dass die Ausgewogenheit und Neutralität der Informationen, die innerhalb von Gruppen weitergegeben werden oder die auch nach außen gegeben werden, dass das nicht mehr gegeben ist. Das heißt, spricht man sich vielleicht unbewusst eher für das unterstützende Unternehmen aus und lässt vielleicht andere Therapiemöglichkeiten oder Anbietende, lässt man eben dann unerwähnt. Und das sind dann schon Sachen, die schon von Bedeutung sind da.
Ja, prima, David. Das macht die Sache ja schon ein gut Stück klar, wo eigentlich ja die Gefahren sind. Und so wie ich Rolf kenne, hat er dazu auch noch was zu sagen. Rolf, was möchtest du noch ergänzen?
Ja, natürlich wieder aus ganz praktischer Erfahrung. Man muss sich das ja nicht so vorstellen, und das kommt ganz selten vor, dass eine Patientenorganisation sich für ein Medikament einsetzt. Kommt vor, aber nicht so oft. Sondern es geht eher darum, dass so Pharmaangebote insgesamt unkritisch angesehen werden oder weniger kritischer eingeschätzt werden, sondern dass man so generell für Medikamente sich einsetzt und für bestimmte Medikamentengruppen oder so. Und der entscheidende Punkt dabei ist natürlich, dass man sich nicht gegen eines dieser Medikamente aussprechen würde. Man würde nicht unbedingt dafür sein, aber man spricht sich auch nicht dagegen aus, wenn man von einer Firma entsprechend viel Geld bekommt. Man redet natürlich überhaupt nicht über die hohen Preise. Also das machen weder die Ärzte noch die Patientenorganisationen, dass sie mal nachforschen, warum sind die eigentlich so teuer? Sondern sie übernehmen das, was die Pharmaindustrie sagt und was eindeutig nicht stimmt, dass die Produkte deshalb so teuer sind, weil sie so hohe Forschungsausgaben haben. Aber das ist ein eigenes Thema, aber das wird überhaupt nicht diskutiert in der Patientenselbsthilfe, diese hohen Preise, die wir ja alle bezahlen müssen. Dann gibt es natürlich auch keine Zweifel, wenn es bei einzelnen Medikamenten irgendwie Probleme mit der Studienlage gibt. Wir wissen, dass die Studien immer nur zum Teil veröffentlicht werden, manche werden gar nicht veröffentlicht. Oder wenn schwere Nebenwirkungen auftauchen und es viel zu spät gewarnt wird oder so. auch sowas wird nicht diskutiert. Oder dass es zwar für schwer Betroffene teure Medikamente gibt, aber für leicht Betroffene gibt es kaum Medikamente, weil man damit kein Geld verdienen kann. Auch das geht ein bisschen unter. Das heißt also, generell ist so das Urteilsvermögen ist das Urteilsvermögen ist eingeschränkt, wenn man mit Pharmafirmen sehr eng zusammenarbeitet.
Würdet ihr denn dann sagen, vielleicht David nochmal, dass man grundsätzlich den Kontakt von Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen zur Pharmaindustrie unterbinden sollte? Oder gibt es da auch positive Seiten, also Sachen, wo die auch daran wo ein Gewinn für diese Organisation ist, also der auch legitim ist, ne? Oder?
Ja, Rainer, das ist eine sehr interessante Frage. Schön, dass du sie stellst. Sie ist nicht ganz einfach zu beantworten. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass es, wenn wir über das Thema Selbstbestimmung reden, dann ist es vielleicht schwierig, da einen Kontakt zu unterbinden. Das ist vielleicht auch gar nicht, aus unserer Sicht zumindest, nicht unbedingt immer zielführend. Ich glaube, viel zielführender ist, dass man eben, da können wir aber gleich auch noch weiter oder näher drauf eingehen, was man eigentlich tun kann. Viel spannender wäre es, glaube ich, einfach über die Mechanismen aufzuklären, zum Beispiel, wie funktioniert diese Einflussnahme eigentlich, weil ich glaube, das Wissen an sich ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass man informierte Entscheidungen auch treffen kann, dass man Kooperationen auch regeln kann. Kooperationen brauchen natürlich Regeln. Es gibt natürlich, oder jede Kooperation sollte irgendeine Form von Vertrag haben, weil eben immer die Gefahr besteht der Beeinflussung. Man muss sich dieser Beeinflussung bewusst sein. Man kann sie nicht verhindern. Es ist niemand immun dagegen. Also das ist eine Illusion zu glauben, ich weiß, dass es den Einfluss gibt und deshalb passiert mir nichts oder passiert unserer Gruppe nicht. Man muss sich einfach darüber klar sein und man muss eben gucken, dass man irgendwie es möglichst ohne versucht, wenn man das nicht kann, weil man die finanziellen Mittel braucht. Und natürlich sind diese finanziellen Mittel für die Selbsthilfe interessant. Die Selbsthilfe hat ja nun keine leider grundlegende Finanzierung, die sozusagen sie finanziell auf sichere Beine stellen würde. Das ist leider noch nicht so. Es gibt natürlich eine sehr gut und das ist auch ein Erfolg der politischen Arbeit, auch der Selbsthilfe. Es gibt eine gesetzlich verankerte Förderung seitens der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber wie ihr schon gesagt habt, das reicht manchmal dann nicht aus. Insofern, es braucht ein Bewusstsein, es braucht ganz klare Regeln. Und ich glaube, das ist erstmal eine Grundlage. Da irgendwas zu einem Kontakt zu verbieten, ist, glaube ich, aus unserer Sicht erstmal nicht der richtige Weg.
Das ist natürlich alles hochinteressant und alles sehr, sehr kritisch eigentlich und sehr schwierig, denn eine Patientenorganisation hat ja eigentlich das Ziel, zum Wohle des Patienten zu arbeiten. Und um zum Wohle des Patienten arbeiten zu können, so verstehe ich das, ja, bedarf es eigentlich dann also auch Mitteln, um diesem Auftrag dann nachkommen zu können. Diese Mittel kommen aber, wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, häufig von der Pharmaindustrie, die natürlich nicht unbedingt das Interesse hat, so höre ich das von euch, das Wohl der Patienten dann zu fördern, sondern hauptsächlich wirtschaftliche Interessen. So, das hört sich ja sehr dann, ja, natürlich nach Interessenkonflikten an, die denen dann also auch die Patientenorganisationen ausgeliefert sind. Kann es denn sein, dass durch diese einseitige Beeinflussung, die dann ja stattfindet, eigentlich die Patienten dann nicht optimal versorgt werden? Kann es sein, dass die Patienten dann quasi Hinweise bekommen oder Behandlungen bekommen, die nicht unbedingt optimal sind? Genau deswegen, weil nämlich die Patientenorganisationen Empfehlungen vornehmen oder geben, die durch das Sponsoring der Pharmaindustrie beeinflusst werden.
Es hatte sich David gemeldet. David, hörst du was direkt dazu sagen oder soll es Rolf?
Ich gebe es schnell an Rolf ab gleich. Ja. Genau, ich glaube, dass Rolf da auf jeden Fall was dazu zu sagen hat. Ich wollte nur ganz kurz zu etwas sagen, was Sanders gerade gesagt hat, weil es gerade so klang, dass das Geld für die Selbsthilfe hauptsächlich aus der Pharmaindustrie kommt. Das ist sicherlich nicht so. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man genau hinschaut. Ne? Also die Selbsthilfe war in der Vergangenheit verallgemeinernden Vorwürfen ausgesetzt. Sie wäre generell unterwandert von der Pharmaindustrie. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die man differenziert betrachten muss. Also es gibt sicherlich verschiedene Bereiche der Selbsthilfe und verschiedene Organisationen auch, die zu bestimmten Themen oder Krankheitsbildern auch arbeiten. Wir sprechen ja zum Beispiel über den Bereich der seltenen Erkrankungen. Das ist ja sicherlich auch ein Stichwort, was wichtig ist. Da muss man genau hinschauen. Da gibt es sicherlich einen größeren Einfluss als in anderen Bereichen, zum Beispiel der Selbsthilfe, die sich mit sozialen Fragen beschäftigt oder so. Da ist der Einfluss mutmaßlich etwas geringer. Ne? Und, aber dazu brauchen wir auch noch viel mehr Daten, um mehr Einblick zu bekommen über die Einflussnahme, zum Beispiel über die Geldflüsse, die es da gibt. Da gibt es einfach viel zu wenig Daten auch noch darüber. Aber jetzt gebe ich schnell weiter auch noch an Rolf.
Ich muss nochmal den Eindruck korrigieren, dass die Patientenorganisationen Empfehlungen abgeben. Das dürfen sie auch gar nicht so in dem Maße. Da haben sie sich sogar selber dazu verpflichtet. Sondern das läuft, glaube ich, in der Praxis viel komplizierter oder viel differenzierter ab, wenn ich als Vertreter von einer Organisation immer wieder auf Ärztekongressen bin, immer wieder mit den entsprechenden Leuten zusammen bin, dann vermittle ich über meine Krankheit doch ein ganz anderes Bild, fast eher so wie ein Arzt, der immer guckt, in welcher Richtung kann ich Medikamente verschreiben oder so. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr vorsichtig, was so die kritische Betrachtung von Medikamenten anbetrifft, wenn es bestimmte Medikamente gibt. Das heißt, wenn wirklich Leute, mit denen ich dann zu tun habe, Betroffene, wenn die danach fragen, was würden sie empfehlen oder sowas, dann wäre ich sehr vorsichtig in dem, was die kritischen Sachen anbetreffen, sondern würde einfach ja von bestimmten Medikamenten, die es so allgemein gibt, reden und hätte aber auch vielleicht nicht im Hinterkopf, was es da noch so an nicht medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Also das ist immer eher eine Tendenz, das ist nicht so eine platte Empfehlung, sondern es ist immer eher so eine Tendenz, mit der man dann dem Betroffenen gegenübertritt.
Danke, dass du das nochmal genauer beschrieben hast. Was ich jetzt so verstanden habe, ist, dass auf jeden Fall eine Aufklärung der Mitglieder von Selbsthilfeorganisationen und auch von Patientenorganisationen dahingehend wichtig wäre, also welche Art der Beeinflussung wird denn eigentlich, ist denn möglich und wird vorgenommen. Und wenn man also diese Einwirkungsmechanismen und auch diese Felder, wo man in Interessenskonflikte kommen könnte, wenn man die kennt, dann ist man ja schon einigermaßen gewappnet. Ja? So, das habe ich jetzt verstanden. Die Frage ist natürlich auch, reicht das eigentlich oder brauchen wir da auch noch Regeln, allgemeine Regeln, die vielleicht sogar, also vielleicht Selbstverpflichtungen von Pharmaindustrie oder Firmen, damit sie einfach sich nochmal deutlicher dem Gemeinwohl hin orientiert zeigen? Oder braucht es vielleicht sogar gesetzliche Regelungen, um die unlautere Beeinflussung von solchen Patientenorganisationen zu mildern oder möglichst zu verhindern?
Ja, David hat ja schon mal gesagt, dass also Regelungen eigentlich nötig wären. Wo müssten die denn sein, David?
Ja, es gibt doch schon welche, David.
Genau, danke Rolf. Es gibt, ja, ich glaube, dass das ist an verschiedenen Stellen, also man muss einfach unterscheiden, was ist das, was können die einerseits die Selbsthilfeorganisation oder die Selbsthilfe an sich nach innen gerichtet tun, was kann sie nach außen gerichtet tun, was tut, was sollte oder tut vielleicht auch schon die pharmazeutische Industrie. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Es geht auch um Rahmenbedingungen, die da sein müssen, damit man die sich positiv auswirken auf eben diese Einflussnahmeversuche. Und da spielt das Thema Transparenz eine ganz wichtige Rolle. Und da gibt es auch schon Ansätze, dort Regeln zu schaffen. Das sind natürlich immer Regeln, die vielleicht dann leider nicht für alle gelten und generell gelten und keine Gesetzeswirkung haben in diesem Sinne, aber es sind, was es gibt seitens der Selbsthilfe zum Beispiel, sind, um solche Kooperationen zu regeln, sind beispielsweise Leitsätze, die es für diese Art von Kooperationen gibt, die sich die Selbsthilfe selbst gegeben hat. Da findet man dann Informationen darüber, wie solche Kooperationen ausgestaltet sein müssen, damit sie fair ablaufen, damit sie auch möglichst so ablaufen, dass die Selbsthilfe ihre Unabhängigkeit bewahren kann. Das steht zum Beispiel in den Leitsätzen der DAGS AG, also der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V., deren Einrichtung oder eine Einrichtung, die wir sind. Wir haben auch solche Leitlinien und da sind solche Sachen eben festgelegt. Da ist auch zum Beispiel festgelegt, wie man im Rahmen von Forschungsstudien kooperiert. Also lauter so Sachen, die eine Selbstverpflichtung erstmal für die Mitglieder sind unserer Organisation, die aber auch eine Außenwirkung in die Selbsthilfe haben sollen und eine Botschaft transportieren sollen, eben dass man sich dieser Sachen eben bewusst ist. Dann gibt es natürlich freiwillige Selbsterklärungen der Pharmaindustrie, der Rolf hatte das schon erwähnt, da gibt es quasi Transparenzerklärungen, da wird dann gesagt, naja, so und so viel Geld ist in diesem Jahr in Selbsthilfeorganisationen geflossen. Das ist auch ein Mosaiksteinchen dieser Rahmenbedingungen. Dann gibt es noch seitens der BAG Selbsthilfe, eines weiteren großen Dachverbands in der Selbsthilfe, die haben gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband einen Monitoring-Ausschuss ins Leben gerufen, wo sie eben zu Unabhängigkeit auch beraten. Das heißt, Organisationen können dort Fälle sich dorthin wenden, wenn sie eben bestimmte Kooperationen unternehmen wollen und wenn sie dazu Fragen haben, dann wird das dort beurteilt, wird das dort verhandelt und geguckt, okay, stimmt das mit den Leitsätzen überein, ist das in Ordnung oder ist das eben nicht? Und das sind alles so Ansätze, die dort eine Rolle spielen und die es auch schon gibt. Förderliche Rahmenbedingungen wären dann vielleicht auch noch zum Beispiel, dass im Rahmen der Förderung durch die gesetzlichen Krankenversicherungen auch dort wird nicht einfach jeder geförderte Selbsthilfe auf seine Fahne geschrieben hat, sondern auch da in dem Rahmen haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass eben die Themen Unabhängigkeit und Transparenz eine Rolle spielen und dort auch zu einem Kriterium gemacht werden. Das heißt, da wird geguckt, naja, wie transparent ist eigentlich die Organisation? Die wird dann auch dazu aufgefordert, über ihre Finanzen Transparenz abzugeben, zu zeigen, welche Gelder unter Umständen auch von Wirtschaftsunternehmen kommen. Genau, das sind solche Sachen, die es eigentlich schon gibt. Aber letztendlich reicht das, glaube ich, insgesamt gesehen aus unserer Sicht noch nicht, sondern es gibt eben auch einfach noch viel zu wenig Transparenz seitens der Unternehmen. Die haben da noch viel, viel mehr nachzuholen. Die haben natürlich unter Umständen noch ein zu geringes Interesse daran. Es gibt kaum einheitliche Transparenzstandards. Was heißt es eigentlich Transparenz? Reicht es, wenn ich zum Beispiel auf meine Homepage setze, dass ich von Pharmaunternehmen Gelder bekomme? Oder wäre Transparenz eine andere Qualität von Transparenz, wenn ich vielleicht noch dazu schreibe, wohin das Geld fließt, wofür ich es einsetze, genau. Da muss es einfach Standards geben. Es gibt eine, wie gesagt, viel zu unreichende Datenlage bezüglich Finanzierung und Einflussnahme Möglichkeiten. Es gibt noch teilweise ein viel zu geringes Problembewusstsein, auch innerhalb der Selbsthilfe. Stichwort war eben diese Illusion der Unverletzlichkeit. Also es ist niemand immun dagegen und es ist wichtig, einfach Bescheid zu wissen, dass es diese Problematik gibt. Und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, auch seitens der NARCOS.
Wolf, nun bist du ja, wir haben ja gesagt, dass du Leiter der Arbeitsgruppe Medizin und Gesundheit bist und bei Transparency. Und David hat eben sehr, sehr viel von Transparenz dargestellt und wir haben ja viel auch über Interessenkonflikte gesprochen. Das ist ja eigentlich das Leitthema von Transparency International und Transparency Deutschland. Diese ganzen Sachen, da beschäftigt ihr euch ja mit in der Arbeitsgruppe. In der Arbeitsgruppe Medizin und Gesundheit. In welcher Hinsicht oder was sind denn konkrete Forderungen? Habt ihr konkrete Forderungen, was denn jetzt hier so Patientenorganisationen und den Einfluss der Pharmaindustrie angeht? Habt ihr da konkrete Forderungen und welche sind das?
Wir waren sogar schon einmal vor längerer Zeit beim Verband der Forschenden Arzneimittel und Industrie und haben gefordert, dass zum Beispiel die Zahlungen an Ärzte veröffentlicht werden. Die Forderung ist umgesetzt worden, aber nur auf der Basis, wenn die Ärzte dem zustimmen. Und inzwischen ist es so, dass also, glaube ich, 18% der Ärzte, die Geld von der Pharmaindustrie bekommen, dem auch zustimmen, dass es veröffentlicht wird. Also die anderen 82% wollen das nicht. Aber in der Richtung gibt es natürlich auch Forderungen von uns, was die Zahlungen an die Patientenordinationen an die Selbsthilfe anbetrifft. Und die werden auch veröffentlicht, aber wie ich vorhin sagte, nur vom Verband der Forschenden Arzneimittelindustrie. Alle anderen veröffentlichen das so nicht. Und eine Forderung wäre also, dass diese Geldzahlungen an Patientenordinationen von allen Verbänden veröffentlicht werden. Ich sage mal nur ein paar, nicht alle. Da gibt es den Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, den Bundesfachverband der Arzneimittelhersteller, Verband pro Generika und so weiter und so fort. Alles Verbände, die im Pharmabereich tätig sind, die aber diese Sachen nicht veröffentlichen. Die erste Forderung wäre also, dass die das freiwillig machen. Dann gibt es eng verbunden mit Transparency die Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Und die fordert, dass alle gemeinnützigen Organisationen, und das wären jetzt also so die großen Patientenverbände, nicht die kleinen Selbsthilfegruppen, dass alle gemeinnützigen Organisationen verpflichtet werden, gesetzlich, ihre Finanzquellen und die Verwendung ihrer Mittel in einem öffentlich zugänglichen Register einzutragen. Also da würden wir dann auch vielleicht erfahren, was die gemeinnützige Organisation Bayern München oder so ausgegeben hat oder so. Das sind so die wesentlichen Forderungen. Es gibt aber natürlich noch ein paar Forderungen an die Patientenorganisation selber. Das eine hat David gesagt, nämlich, dass sie selber eigentlich erstmal mit diesem Problem sich auseinandersetzen, dass es innerhalb der Organisation eine Diskussion über Interessenkonflikte gibt. Dann haben alle diese Patientenorganisationen haben wissenschaftliche Beiräte. Da sind also Ärzte, Professoren drin. Auch da sollten sie veröffentlichen, welche Interessenkonflikte die Leute, die sie beraten haben, dann arbeiten sie mit anderen Organisationen zusammen, mit anderen Patientenorganisationen und so. Auch da sollten Interessenkonflikte veröffentlicht werden. Das wissen die Mitglieder oft selber nicht, dass ihr eigener Verein mit irgendjemand zusammenarbeitet, der eigentlich nur Pharma gesponsert wird oder so. Und das wesentliche Ziel wäre, dass man sich versucht, auch unabhängige Berater, unabhängige Kooperationspartner zu suchen außerhalb der Pharmaindustrie.
Das ist ja schon eine ordentliche Agenda. Ja, ihr Lieben, die Zeit ist schon recht vorangeschritten. Wir wissen ja, dass die Hörfähigkeit von Zuhörern auch nur begrenzt ist. Es ist also ja eine große Menge von Ideen, Fakten und Impulsen von euch rübergekommen. Und dafür sagen wir euch ganz herzlichen Dank. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir mal über den Zusammenhang zwischen Ärzteschaft und Pharmazie reden wollen. Ne? Prima, Dankeschön.
Tschüss. Ja, vielen Dank dir auch.
Vielen Dank. Tschüss. Schönes Weihnachtsfest. Ne?
Ach ja, und wenn ihr euch in das Thema noch vertiefen wollt, so findet ihr auf der Website von Transparency Deutschland hochinteressante und aktuelle Artikel und Literaturhinweise. Die findet ihr auf www.transparency.de unter Publikation. Kann man sich noch runterladen zum Teil. Und wenn ihr uns, also Sanders und mir, den Podcastmachern, eine Rückmeldung geben wollt, Hinweise über etwas, was ihr meint, was noch dazu zu sagen wäre, oder wenn ihr Wünsche habt, dass das ein oder andere Thema von uns mal im Podcast behandelt wird, so schreibt uns doch bitte auf der E-Mail-Adresse durchblick@transparency.de. Würde uns freuen. Tschüss.